Tja, heute Morgen hat meine Frau gesagt, ich soll euch grüßen. Eigentlich soll ich euch bestimmt immer grüßen, aber heute hat sie es extra gesagt. Und deswegen richte ich euch jetzt die Grüße aus. Ja, das ist ja oft nicht so einfach, ne? Ja. Vielleicht kommt euch das komisch vor, aber ich will mit einem Gedicht anfangen. Und es ist noch nicht mal ein christliches. Hui, jetzt, was passiert denn nun? Du Böse, du. Wie oft wohl ist das schon geschehen, dass Menschen vor dem Kühlschrank stehen? Er ist geöffnet und man starrt hinein ins Kühle und verharrt und sucht die Antwort beim Besinnen. Was nur, was wollten wir hier drinnen? Ging es um den Käse, um die Wurst, vielleicht um Wasser für den Durst? Sucht man den Rest vom Katzenfutter, fürs Brot ein kleines Stückchen Butter? Man steht sich Beine in den Bauch und steht dabei auch auf den Schlauch. Wenn das Gedächtnis kehrt nicht wieder, so schließt man kurz die Augenlider und startet geistig einen Gang an der Erinnerung entlang. Von dem, was eben grad wir taten, bevor wir an den Kühlschrank traten. Doch Fehlanzeige ist auch das, wir ahnen's nur und das noch blass. Zwar war's wohl erst vor 10 Sekunden, doch ist's und bleibt es uns entschwunden. Und unser Kopf wirkt hohl und leer, sich selbst zu quälen, lohnt nicht mehr. So geht's mit einigem Verdrießen daran, des Kühlschranks Tür zu schließen, und eben fällt's uns wieder ein, es ist nicht wahr. Wie kann das sein? In unserem Kopf, in unseren Sinnen erscheint uns gerade dieser Grund, es war die Leine für den Hund, nach denen wir gefahndet haben und wussten's gleich, denn nicht sofort, der Kühlschrank war der falsche Ort. Ich weiß nicht, von wem es ist. Ja? Wisst ihr, ich muss euch was verraten. Eines meiner schlimmsten Albträume ist, dass ich mal einen Predigttermin vergesse. Gerade so in letzter Zeit bin ich wieder viel unterwegs. Gestern war ich in Kloppenburg, die Woche davor war ich in Osnabrück und dann davor bei euch. Und ich habe mittlerweile meine Termine in meinem Handykalender, ich habe sie in meinem Laptopkalender und meine Frau hat sie auch noch schriftlich in ihrem Kalender, damit ja nicht passiert, dass eines Sonntags die Gemeinde wartet und wer hat vergessen zu kommen? Ich. Das ist ein Albtraum für mich. Echt? Hat einer von euch vergessen? Ja, ich meine, es ist menschlich, ja, dass wir vergessen. Dem Paulus ging das ja auch mal so. Der hat zwar die Korinther nicht vergessen, aber die dachten das. Das ist mal wieder typisch, ja? So, Christen in Korinth. Ja, typisch Paulus, da spuckt er große Töne, wenn es ans Predigen geht, da schreibt er Briefe, er spart auch nicht mit markigen Worten, er stellt sich sogar richtig hin und haut uns mal ordentlich auch eine geistlich runter und dann kann man sich auf sein eigenes Wort nicht verlassen. Da sagt er willkommen und was passiert? Wir haben die Bibelstunde, die Bibelwoche vorbereitet und wer kommt nicht? Der Paulus. Und dann schreibt er so lapidar, ja, Gott hat seine Reisepläne verändert. Was sollen wir denn davon halten? Ja, das ist ja das, was wir Christen dann oft nutzen. Eine fromme Ausrede. Was will man denn dann da schon dagegen sagen? Ja. Wisst ihr? Der Brief, den die Korinther an den Paulus geschrieben ist, nicht erhalten. Aber im 2. Korintherbrief nimmt Paulus auf diesen Brief, den es wohl gegeben haben muss, Bezug. Und da lese ich uns jetzt mal seine Antwort auf die Vorwürfe, die ihm die Korinther geschrieben haben, im ersten Kapitel ab Vers 18. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war auch nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen in ihm ist das Ja, und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lob. Gott ist es aber, der uns festmacht und samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt hat in unseren Herzen und als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wie viele Versprechungen wurden in unserem Leben nicht eingelöst? Das sind so unterschiedlichste Versprechungen. Das sind Versprechungen, die wirklich ausgesprochen wurden. Oder das sind auch Versprechungen zum Teil, die aufgrund einer Situation da sind. Ich muss meiner Frau nicht jeden Tag sagen, ich bin dir treu. Aufgrund dessen, dass wir geheiratet haben, habe ich ihr auch damit ein Versprechen gegeben, oder? Muss ich das jeden Tag aussprechen? Nee. Was ist denn da los? Warum denn schon wieder ein Blumenstrauß? Muss dein Chef dir jeden Tag ein Versprechen geben, keine Angst, Herr Wagner, das Gehalt wird überwiesen? Nee. Wir haben einen Arbeitsvertrag eingegangen, das ist ein stillschweigendes Versprechen. Du lieferst Leistung ab und er zahlt dich dafür. So, aber machen wir uns nichts vor, Ehen wurden gebrochen, Gehälter wurden nicht gezahlt. Das gibt's alles. Ja? So, die Frage ist, wie viele Versprechungen in deinem Leben, die du vielleicht wörtlich gekriegt hast oder die du angenommen hast, weil es die Situation so gegeben hast, wurden nicht eingelöst. Und was macht das mit uns? Der Paulus hat's begriffen. Der sagt, wenn die Korinther an meinen Worten zweifeln, dann ist der Weg dazu nicht weit, dass sie auch an den Verheißungen Gottes zweifeln. Und deswegen geht er da so streng drauf ein und sagt, hey Leute, was ich sage, das stimmt, ich habe euch nicht vergessen. Gott hat meine Reisepläne verändert, so wie Gott euch auch nicht vergessen hat. Manchmal produzieren wir in Gott Wünsche hinein. Und wenn die dann nicht kommen, dann sagen wir, ja, klappt wohl nicht mit seinen Verheißungen. Glaubt ihr, dass Gott uns vergessen hat? Paulus sagt hier an dieser Stelle, unser Wort ist nicht Ja und Nein zugleich. Und er greift hier diese doppelte Bedeutung auf. Natürlich meint der Paulus zunächst seine Reisepläne und will damit darstellen, ich habe nicht so in Wind geredet, als ich gesagt habe, ich komme wieder zu euch. Und das ist ja auch etwas, was er uns damit sagen will. Unsere Worte gegeneinander, die sollen Ja sein und nicht Ja und Nein. Gut, wir leben in einer Gesellschaft, wo das mehr und mehr Mode wird. Wisst ihr, wir kommen ja eigentlich aus dem Industriezeitalter. Was hat das Industriezeitalter geprägt? Man hat gemeinsam etwas geschafft.
Da stand man gemeinsam am Fließband, gemeinsam an der Maschine, hat was gemeinsam aufgebaut und es war wichtig, dass sich der eine auf den anderen verlassen konnte. Wir haben uns verändert, wir sind nicht mehr im Industriezeitalter. Wir sind angekommen schon längst im Informationszeitalter. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Jeder kann sich zu jedem Zeitpunkt informieren. Als ich jetzt 1. Korinther 1, Vers 18 vorgelesen habe, habt ihr mir einfach geglaubt. Keiner von euch hat die Bibel aufgeschlagen und geschaut, stimmt das überhaupt, was der sagt? Ja? Aber ich kenne auch Zeiten, wenn ich was gesagt habe vor jungen Leuten, die gerade in diese neue Informationszeit hineingeboren worden sind, dass sie ihr Handy genommen haben und erstmal geguckt bei Google, stimmt das, was der sagt? Und Lehrer, und ich habe in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis eine Menge, die Lehrkörper sind, die sagen mir, gerade erst letzte Woche eine Nichte von mir, die Grundschullehrerin ist, die sagt, das ist nicht mehr fassbar. Da stehst du vorne, hast dich vorbereitet, unterrichtest und irgendeiner von den Zwergen hat plötzlich keine Lust und tut nur noch das, was er will. Das ist eine ganz andere Prägung. Dann holen die ihr Handy raus mit 9 Jahren oder fangen an, die Bücher quer zu lesen, durchzublättern, die gar nicht dran sind. Das Deutschbuch im Matheunterricht oder umgekehrt. Ja? Weil sie sich nicht mehr in diese Ordnung einordnen lassen. Ich habe es gemerkt, wenn ich bei den Pfadfindern Freizeiten geplant habe. Tolle Dinge. Und gesagt, in 14 Tagen machen wir das und das. Wer ist dabei? Schweigen. Ich sage, interessiert euch das nicht? Doch, ist toll. Er sagt dann, hallo, wer ist dabei? Ich muss ja auch planen. Sagen wir dir nächste Woche. Ich sage, warum sagt das nicht? Da könnte ja noch was Besseres kommen. Die sagen dir, das ist gut. Aber es könnte ja noch was Besseres kommen. Wisst ihr? Am Anfang fühlte ich mich persönlich angegriffen. Mittlerweile habe ich kapiert, das ist die Veränderung unserer Gesellschaft. Und wenn Christel froh ist, wenn die Gottesdienste voll sind, dann verändert sich unsere Gesellschaft, wenn Leute sagen, aber nö, ich bin heute nicht da. Das ist genauso. Es macht uns traurig, weil wir vielleicht in unserem etwas reiferen Alter noch aus der anderen Zeit kommen. Aber eigentlich ist dieses Problem gar nicht so alt. Ja und nein zugleich sagen. Der Paulus greift es ja schon auf. Ja? Und er sagt aber hier, ich möchte als Apostel so leben, dass ihr meinem Wort in allen Bereichen Glauben schenken könnt. Welch ein Anspruch! Welch ein Anspruch, dass man sagen kann, wenn der was sagt, kann sich hundertprozentig drauf verlassen. Aber wir kennen alle Menschen. Wenn der was sagt, dann denken wir in uns, warten wir mal ab. Ja? Warten wir mal ab, ob das wirklich so ist. Paulus greift das auf und das Zweite, was er hier aufgreifen will, ist, dass er uns einen Spiegel vorhält und sagt, so wie mein Reden, wenn es Ja ist, ein Ja sein soll, unvorhergesehene Schicksalsschläge mal weggenommen. So ist auch das Reden von Jesus ein Ja. Keiner steckt von uns dazwischen, wenn irgendetwas passiert, was man nicht verantworten kann.
Wie gesagt, ich war gestern zu einem Seminar in Kloppenburg, wollte um 9:30 unten sein, weil ich noch aufbauen wollte, um 10 soll es losgehen. Und um 9:15 habe ich gesagt, wow, schön, ich bin oberpünktlich. Und 2 Minuten später, Vollsperrung der Autobahn. Ja, bist rechtzeitig losgefahren, alles war gut, und dann kommt so eine komische Vollsperrung daher. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe mich richtig über diese blöde Vollsperrung geärgert. Gut, ich kam noch pünktlich, um 10 anzufangen. Und die waren auch gnädig, dass ich dann erst einige Sachen aufgebaut habe. Aber kurz vor Mittagessen kommt einer rein und hat gesagt, warum diese Vollsperrung war. Ein Mitglied dieser Gemeinde, 38 Jahre alt, Familienvater von 4 Kindern, ist dort tödlich verunglückt. Vor ihm hat ein Sprinter die Geschwindigkeit nicht beachtet, musste bremsen, ist dabei auf die Seite gefallen. Beide Fahrer im Sprinter tot und er voll aufgeknallt und auch tot. Und da habe ich mich gefragt, du hast dich aufgeregt wegen der Verspätung. Du wusstest gar nicht den Grund. Und da ist ein Familienvater, gerade aus der Gemeinde, wo du jetzt dienst, 4 kleine Kinder gestorben. Das hat mir schon was zu sagen gehabt. Wie oft regen wir uns angeblich gerechterweise über Dinge auf? Ich weiß nicht, warum Gott es zugelassen hat, dass dieser Mann jetzt bei ihm ist. Aber Gott hat seinen Grund. Ich weiß auch nicht, warum Gott es zugelassen hat, dass der Paulus nicht gleich nach Korinth gegangen ist. Aber Gott hatte seinen Grund. Gott hatte auch seinen Grund, dass er dem Paulus gesagt hat, geh nicht da oben ans Schwarze Meer in die Gegenden da von Kleinasien, sondern geh mal rüber nach Europa. Es war ein guter Grund, sonst würdest du und ich vielleicht heute noch wie die Heiden durch den Busch hopsen. Ja, na wer weiß, wer weiß, ja. So, wir versuchen oft das, was gesagt ist, so auf die Waagschale zu legen. Und weil wir das so gerne auch bei uns Menschen tun, entdecke ich, dass wir auch anfangen, das, was Gott sagt, auf die Waagschale zu legen. Und der Teufel ist ja ein raffinierter Hund. Der weiß ja genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Der muss ja ein Heer von Dämonen haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als den Gerhard zu beobachten, wo hat er denn seine Schwachpunkte. Und da, genau da bohrt er. Und bei vielen Christen bohrt er, indem er sagt, na, hat es denn immer so geklappt mit den Verheißungen Gottes? Du wirst ja wohl nicht glauben, wenn es damals nicht geklappt hat, dass es jetzt klappt, oder? Der Paulus sagt uns aber, so wie mein Wort wahr ist, einschließlich aller Dinge, die passieren können, so ist Gottes Wort wahr. Und heute Morgen müssen wir uns wieder einmal neu entscheiden, glauben wir das? Als sie das gebetet hat, habe ich gedacht, woher kennt sie meine Predigt? Wirklich, absolut, ja. Der Paulus geht hier sogar relativ aggressiv vor. Habt ihr das in diesen Versen gemerkt? Er sagt, ich lass mir keine Unzulänglichkeit vorwerfen. Und genau so dürfen wir auch vor Gott sein und sagen, wir glauben dir nicht, Teufel, wenn du uns sagst, die Verheißungen Gottes treffen nicht ein. Oh,
Ich habe letzte Woche ein Erlebnis gehabt.
So etwas habe ich noch nie gehabt in meinem Leben.
Ich habe einen Gebetsdienst mit jemandem, morgens um 10 Uhr telefonieren wir zusammen, im Seelsorgefall. Jemand, der schon 30 Jahre Christ ist und der nicht mehr glaubt, dass er in den Himmel kommt.
Da glaubt einer den Verheißungen Gottes nicht. Ja?
Welche Verheißungen treffen denn dazu? Niemand kann mich aus meiner Hand reißen. Nur eine der Verheißungen. Ja? Oder ich beschütze dich, wie ich meinen Augapfel beschütze. Und. Wenn ihr eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Und ein Sündloser kommt wo? In den Himmel. Ja? Wie viele Verse sollen wir denn auflisten? Der ist so lang Christ und kann nicht mehr glauben, dass er in den Himmel kommt.
Und dann hat sich neuerdings noch ein Gedanke eingeschlichen. Er ist seit 20 Jahren verheiratet und als er geheiratet hat, musste sich entscheiden, die eine Frau oder die andere. Man hat sich für die eine entschieden.
20 Jahre Ehe.
25 Jahre Ehe sogar schon. 3 Kinder.
Und jetzt kommt der Teufel und sagt, hast dich mal für die andere entschieden. Und er kriegt diesen Gedanken nicht mehr aus seinem Schädel. Und hat er doch dann letzte Woche zu mir gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich bin so vom Teufel versucht, weil ich die falsche Frau geheiratet habe. Sagt er, und wenn ich mich entscheiden lasse und die andere heirate, dann wird der Teufel mich aufhören zu versuchen. Da bin ich wütend geworden, sage ich euch. Ich habe in Zungen gebetet, aber ich habe genau gemerkt, wie der Heilige Geist dem Teufel links und rechts eine runterhaut. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du bist wohl ein bisschen blöd. Du willst sündigen, damit der Teufel dich in Ruhe lässt. Jetzt brechen wir es doch mal runter. Diese Situation, könnt ihr euch vorstellen, die ist ballerballer. Entschuldigt den Ausdruck. Aber wenn wir an Gottes Wort zweifeln, sind wir dann nicht. Wir tun was, damit der Teufel uns in Ruhe lässt. Glauben ist anstrengend. Das haben wir so lange uns angestrengt. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal eine Zeit lang.
Da werde ich wütend.
Nein, seine Verheißungen sind ja und sind Amen. Halleluja. Halleluja. Hatte die Verheißung, dass Gott dich treu, dass er dich treu gesucht hat. Wunderbar.
Wie viele Verheißungen haben wir vergessen in unserem Leben? Ja? In Jesus Christus sagt Gott Ja zu uns Menschen. Weil Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dürfen wir wissen, dass Gott grundsätzlich sein Ja zu uns gegeben hat. Und wenn ich noch so ein großer Sünder bin, sein Ja gilt mir. Sein Ja ist ein Ja. Und sein Ja ist mein Ja. Ich darf es annehmen. Ich darf seine Verheißungen annehmen.
Und dann kommt das, was der Teufel am liebsten hat. Wenn Gott ein bisschen seine Verheißungen vergibt,
hier die Jacke ausziehen. Und so lange hochkrampeln. Und selbst. Und nicht so Blödsinn machen, den wir eigentlich machen können.
Aber das sind wir Menschen. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir Menschen uns ändern. Aber in mir lebt die Hoffnung weiter, dass Gott sich nicht ändert. Halleluja! Er ändert sich nicht. Seine Verheißungen sind ja. Wisst ihr, was ich heute für die Predigt vorbereitet habe? Für jeden von euch ein DIN A4 Blatt vorne und hinten bedruckt mit Verheißungen. Und wisst ihr, ich habe sie vergessen. Die liegen auf meinem Schreibtisch. Ja, das bin ich, der Mensch. Und wenn ich schon die ausgedruckten Verheißungen vergesse, ja, dann vergesse ich vielleicht auch Mama seine Verheißungen in meinem Herzen. Ihr müsst mir entschuldigen, dass sie zu Hause sind. Vielleicht reiche ich sie auch. Der Herr vergisst das nicht. Ich kann sie... Ach echt, so. Wie schön, ja? Ja? Wisst ihr, das baut auf, so ein Wort. Ja? Wir verzeihen deine Begrenztheit. Und so ist Gott. Er verzeiht meine Begrenztheit. Sein Ja zu mir gilt, obwohl ich so begrenzt bin. In meinem Denken über ihn, in meinem Handeln mit ihm. Und er liebt mich. Und er sagt ja, trotz meiner Begrenztheit. Halleluja, Halleluja. In mir ist so viel Zwiespältigkeit. Gott sieht das. Und er sagt ja zu mir. Kein einziges Mal hat er gesagt, weil du so und so denkst, brauchst du gar nicht mehr zu mir kommen. Er hat gesagt, das war jetzt gerade nicht nett, was du gedacht hast, aber komm mal in meine Arme, lass dich mal drücken und meine Liebe wird dich verändern, dass dein Denken verändert wird, oder? So ist er doch. So ist er doch zu uns. Und seine Verheißungen sind ja. Und sie sind Amen. Wie wollen wir je seine Treue zurückzahlen? Wir können sie nicht zurückzahlen. Aber wir können uns neu aufmachen und können sagen, wir wollen nicht mehr zweifeln, dass dein Ja ein Ja ist. Ich weiß nicht, was ihr nächsten Freitag hier bereden wollt. Ich habe nur so mit halbem Ohr gehört, geht um die Zukunft der Gemeinde. Ich kann euch nur eins sagen, vergesst seine Verheißungen nicht. Die äußeren Umstände mögen total anders sein. Vergesst seine Verheißungen.
Ein Prediger kam zu einem alten Mann, ungefähr so alt wie der ältere Mann. Und hat ihn gefragt, weißt du, dass Jesus dich liebt? Ja, sagt der alte Mann, ich weiß aber noch viel mehr. Na, warte mal, der Prediger. Ich weiß, dass ich ihn auch
so, was will ich damit sagen? Unsere Beziehung soll keine Einbahnstraßenbeziehung sein. Wenn er sagt, ich bin treu und gerecht und meine Verheißungen sind Ja und Amen, darf ich sagen, ich will auch treu und gerecht sein. Bei aller Schwachheit, bei aller Vergesslichkeit. Und wenn ich es in 3 Terminkalender reinschreiben muss oder sonst was, ich will
einfach dir nachfolgen. Ich will dir treu sein. Ich will die Dinge tun. Und wenn ich es mal nicht geschafft habe, weiß ich, bist du trotzdem treu und gerecht. Sprichst mir dein Segen zu. Halleluja. An einer anderen Stelle sagt der Paulus, Gottes Ja zu uns ist wie ein Siegel, das die Taufe uns auch gibt. Ich glaube, wir sind alle getauft worden, oder? Damit sind wir alle versiegelt. Und Siegel sind ja heute aus der Mode gekommen. Ich habe noch so richtig ein altes Zuhause mit meinen Initialien GW eingraviert. Ich habe auch noch Siegel wachsen. Früher habe ich dann manchmal meine Liebesbriefe versiegelt. Ja, wie süß, ja. Aber was sagt so ein Siegel aus? Das Siegel sagt, das ist mein Eigentum. Und ich bestimme, wer das Siegel brechen darf. Ja? Und Gott sagt, ihr seid sein Eigentum. Und er sagt auch, ich bestimme, wer das Siegel brechen darf. Ihr seid versiegelt. Diese Gemeinde ist versiegelt. Durch die Taufe. Ihr seid versiegelt in dem neuen Bund. Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Erinnert euch, sonst holt euch von Jens die CD. Ja. Okay. Das müssen wir festhalten, diese Verheißungen, die da sind. Da ist Treue, die Jesus uns zuspricht. Wir gehören zu ihm und keiner kann da etwas dagegen machen. Wisst ihr, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das in mir, passiert etwas in mir. Das ist, als wenn ich vor dem schönen Essen noch ein Apparativ bin. Ein Apparativ ist ein Apparativ angelegt. Wenn ich über den Freuen nachdenke, ist es wie ein Apparativ drin. Ich kriege Appetit auf mehr. Kriegt ihr Appetit auf mehr von Gott? Ich krieg Appetit auf mehr. Halleluja. Viel zu lang habe ich selbst bemüht, sein Reich zu bauen. Ich sag euch, er wird sein Reich bauen. Und er will's mit mir. Es liegt nur an mir, ob er es mit mir bauen kann. Ja? So ein Siegel hat noch eine Bedeutung. Es hat auch die Bedeutung des Schutzes. Weil wenn ein ein Unberechtigter ein Siegel gebrochen hat, ist das schlimm gewesen. Das ist wie heute Briefgeheimnis. Da steht noch im Gesetz, dass es Briefgeheimnis gibt. Und wenn ich deine Briefe lese, dann kannst du mich verklagen. Und dann geht's mir schlecht. Habe ich kein Recht dazu. Ja? So. Das ist auch ein Schutz. Und ich weiß, trotz all meiner Schwachheit, wenn ich versiegelt bin, stehe ich unter dem Schutz Gottes. Wisst ihr, auch als Gemeinde stehen wir unter dem Schutz Gottes. Ihr seid versiegelt, ihr steht unter dem Schutz Gottes. Ist uns das wirklich so bewusst? Ich möchte die Tür noch ein Stück aufmachen. Gott hat mir gesagt, dass ich darüber sprechen soll, aber eigentlich empfinde ich noch zu früh. Und daher werde ich es jetzt nicht ausführen. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich auch mal dran ist. Wir sind ja geprägt von einem pietistischen Denken. So im letzten Jahrhundert, Heiligungsbewegung und gut, wenn wir heilig sind und heilig leben und so weiter. Und diese ganze Bewegung kam aus der Erlösungsbewegung raus. John Wesley, Moody. Ja. Moody hat von sich gesagt, Gott hat mir gesagt, ich bin ein Rettungsschiff und ich soll so viel wie möglich Menschen retten. Ist da was Verkehrtes dran? Nein. Aber jetzt gehen wir nochmal 100 Jahre weiter zurück. Da entdecken wir den Gründer der Methodisten, John Wesley. Was hat Wesley gesagt? Unser Auftrag ist, die Welt zu retten und das Königreich Gottes wiederherzustellen. Und was sagt Jesus? Welche Stellen lesen wir über Jesus? Das Königreich wiederherzustellen. Das ist unser Auftrag hier in unserer Stadt. Sein Reich wiederherzustellen. Was ist sein Reich? Was ist das Königreich Jesu? Friede, Freude, Liebe, Gerechtigkeit. Gott, wo gibt es Ungerechtigkeit in dieser Stadt? Gott, zeig uns, wo es Ungerechtigkeit gibt. Und dann schick uns da rein, dass wir deine Gerechtigkeit bringen. Wir haben uns jahrhundertelang um Erlösung gekümmert. Erlösung ist richtig. Aber Gott ist gekommen, dass sein Reich aufgerichtet wird. Ein mir bekannter Pastor aus Konstanz hat erzählt, Gott hat sie in diese Richtung reingeführt. Konstanz am Bodensee unten. Ja? Er sagt, sie haben es gar nicht gesucht. Aber plötzlich hat die Polizei bei ihnen angeklopft und hat gesagt, wir haben da so ein paar schwierige Jugendliche, mit denen kommen wir gar nicht mehr klar. Könnt ihr euch mal da annehmen? Und dann haben sie angefangen in Konstanz, sich um schwierige Jugendliche zu kümmern. Das war noch nicht mal ein Zweig aus der Gemeinde. Da haben sich einige aus der Gemeinde einfach engagiert. Ich bin froh, sagt er, dass das kein Zweig von unserer Gemeinde ist. Ich bin froh, nämlich wenn unsere Leute in die Welt hinausgehen und dort Licht sind. Ja, dürfen wir denn in die Welt hinausgehen? Soll noch heilig sein? Doch, wir dürfen es. Wir dürfen da, wo Gott uns hingestellt hat, die Welt verändern und sein Reich bauen. Und sagt er, und wisst ihr was? Die ersten von denen haben sich jetzt zum Alpha-Kurs angemeldet. Und so bauen wir sein Reich auch mit denen in unserer Gemeinde weiter. Und wir haben so oft das Pferd falsch aufgezäumt. Errettung und da draußen haben wir alles verkommen lassen. Ich habe in den Mitte, Ende 80er Jahre bin ich hier durch Norddeutschland gepuckt mit einem Seminar, das ich mit guten Freund zusammengehalten habe, ging über ein ganzes Wochenende, der Einfluss von Rockmusik hieß das. Und dann haben wir drüber hergezogen und Texte übersetzt und Platten rückwärts angehört, Backward Masking und was wir alles getan haben. Der Einfluss von Rockmusik. Heute denke ich ganz anders. Heute sage ich, der Einfluss von Rockmusik, den werde ich mit so einem Seminar nicht verändern, wenn der Teufel da was Böses tun will. Aber warum bin ich nicht vor Gott gegangen und gesagt, schenk mir Musik. Schenk mir ein Lied, das ich rausbringen kann. Merkt ihr den Unterschied? Seine Verheißungen gelten und er will nicht, dass wir da irgendwo in der Ecke stehen und bitten und betteln, noch endlich seine Verheißungen kriegen. Er will, dass wir aufgrund seiner Verheißungen rausgehen und unsere Welt verändern. So. Das war nicht geplant, das steht auch nicht auf der Seite. Aber es ist wahr. Andreas, an deinem Arbeitsplatz fängst du an, deine Welt zu verändern. Weil vielleicht hast du mitgekriegt. Du fängst an, die Welt zu verändern, weil er genau wie gesagt ist. Ich finde euch so treu und so toll, dass es für den verfolgten Christ gesehen wird und für Israel gesehen wird. Aber genauso wichtig ist für den Bürger. Wunderbar.
Ja? Und wer weiß, Guido, vielleicht wirst du irgendwann nochmal im Stadtrat sein und kannst hier maßgeblich mit beeinflussen im Willen Gottes. Das sage ich nicht, ihr müsst alle in die Politik gehen. Nein, 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 nein. Wenn Gott dich dazu beruft, dann tu's. Ja? Eins ist klar, seine Verheißungen gelten. Und er möchte, dass wir sie da gebrauchen und da umsetzen, wo wir sind. Jeder an seinem Ort. Und zwar jeden Tag. Habe ich euch eigentlich mal von meinem Gebet erzählt, dass ich mal gebetet habe, wie ich Zeugnis geben will? Will ich nie, ne? Ich hab ja viel erlebt mit Gott in meinem Leben. Und ich habe mir auch angewöhnt, oft Dinge zu erzählen, die 20 oder 30 oder 40 Jahre zurück sind. Und irgendwann hat Gott mir mal gesagt, das ist doch langweilig, oder? Ah, kennen die schon sowieso alle deine Geschichten und man wird nicht endlich mal was Neues erleben? Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich möchte dahin kommen, dass wenn ich was erzähle, ich das erzähle, was ich heute mit dir erlebt habe. Ich gestehe, ich bin noch nicht so weit, aber ich könnte euch erzählen, was ich in dieser Woche mit Gott erlebt habe. Das ist ja schon mal ein ganzer schöner Schritt weiter. Und ich möchte weiter wandeln. Ich möchte in seinen Verheißungen so wandeln, dass ich jeden Tag eine seiner Verheißungen unter meine Füße kriege. Und dann erzählen können, was ich heute von Gott erlebt habe. Und was war denn heute? Herfahren. Ja. Gott kann ja auch beim Herfahren was schenken, oder? Dass er auf mich aufpasst, dass ich nicht so einen Unfall hatte wie gestern oder sonst was. Ja? Oder dass ich einem, der mir den Autofahrergruß zeigt, lieben kann. Was weiß ich? Ich möchte ihn ja nicht eingrenzen mit meinen Gedanken. Ich sage euch nur eins und damit komme ich jetzt zum Schluss. Das Ja und Amen heißt, Jesus Christus löst seine Versprechen ein. Und das Ja in Amen heißt, das Ja von Christus zu uns. Menschen. Und als drittes, sein Ja und Amen heißt, in Christus haben wir Anteil an Gottes Treue. Amen.